ARD.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Das ist die zweite Folge. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes.
Es waren drei Häuser in unserer Straße, da wohnten nur Weiße und die anderen waren alle schwarz.
Moin, ich bin Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte meiner Großeltern, Inge und Hermann, die von Föhr nach New York ausgewandert sind und später dann wieder zurück nach Föhr gekommen sind. Ich habe einen Teil meiner Kindheit bei meinen Großeltern auf Föhr verbracht. Inge habe ich übrigens Uhlmam genannt, das ist das friesische Wort für Großmutter. Auf Föhr spricht man nämlich Friesisch, genauer genommen Färing. Das ist der Föhrer Dialekt des Friesischen. Und by the way, Friesisch darf man nicht mit Plattdeutsch verwechseln, das sind nämlich zwei ganz eigene Sprachen. Uhlmam he Färing memisnakert. Uhlmam hat Friesisch mit mir gesprochen, ich spreche es auch, bin aber immer noch am Lernen, da ich größtenteils mit Deutsch aufgewachsen bin. Für diesen Podcast habe ich mich auf Spurensuche begeben, war in New York, an den Orten, wo meine Großeltern gelebt haben, habe mich mit Verwandten und Freunden unterhalten, in New York und natürlich auch auf Föhr. In dieser Folge stelle ich euch meinen Großvater Hermann Rickmers vor. Er starb, als ich 7 war, aber ich kann mich lebhaft an ihn erinnern, wie er von dem Haus in Süderende auf Föhr saß und Enten gerupft hat. Oder wie ich mit ihm im Watt bei den Fischreusen war. Er war der Typ Naturbursche. Schwarze Haare, braun gebrannte Haut. Ansonsten mochte er Jazz und hatte meistens eine Zigarette im Mundwinkel. Während Inge 1927 in Harlem ihre Nachbarschaft erkundet und erste Bekanntschaft mit bubblegum-kauenden amerikanischen Mädchen macht, geht ihr späterer Ehemann Hermann mit seinen Freunden noch für Angeln. Oder muss bei der Kartoffelernte helfen. Hermann wächst auf Föhr auf, in Süderende. Das ist das Nachbardorf von Olzum. Süderende oder Olzum, das nimmt sie nicht viel. Deiche, Schafe, Horizonte, redgedeckte Häuser. Auf der ganzen Insel leben damals ungefähr so viele Menschen wie in einem Straßenzug in Harlem. Was für ein Kontrast. Föhr und New York. Ich habe diese beiden Welten übrigens mal soundmäßig verglichen. Als Musiker und Podcastmacher interessiert mich natürlich, wie klingt etwas?
Wir stehen hier jetzt am Frederick Douglass Boulevard in Harlem, New York City, vor der Hausnummer 2360, wo Ulmam gewohnt hat. So, jetzt bin ich hier nochmal in Olzum, vor dem Haus der Ketelsens. Es ist kurz nach 2, Samstagnachmittag im Mai. Schönes Wetter, es ist ziemlich ruhig.
Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Ein Podcast von Honig und Gold, dem NDR Schleswig-Holstein und der Färing-Stiftung von Föhr. Dies ist die zweite Folge. Deiche, Jazz und Delikatessen.
Als Inge in New York ankommt, ist Hermann 9 Jahre alt und lebt mit seinen Eltern und seiner kleinen Schwester in einem redgedeckten Haus mit Stall und Scheune. Eine kleine Landwirtschaft eben. Hermann vermisst seine drei großen Brüder, Teddy, Joe und John. Sie sind deutlich älter als er und vor einigen Jahren nach New York ausgewandert, wie so viele Föhrer. Eigentlich heißen die drei Johannes, Jürgen und Theodor. Doch bei ihrer Ankunft in den USA haben sie sich neue Namen gegeben. Namen, die amerikanischer klingen und sich leichter aussprechen lassen. Das haben fast alle so getan. Alle, die von irgendwo auf der Welt nach New York gekommen sind.
Die Brüder haben einer nach dem anderen die Nordseeinsel Föhr verlassen. Blutjung sind sie, der Jüngste gerade 16 Jahre alt, als sie in die neue Welt aufbrechen, um ein neues, ein besseres Leben zu beginnen. Alle paar Jahre sind Teddy, Joe und John zu Besuch auf Föhr und erzählen von der großen, weiten Welt jenseits des Atlantiks. Hermann besucht die Volksschule in Olzum. Etwa 10 Minuten braucht er für den Schulweg über die Felder. Gelegentlich muss er im Haus mithelfen, aber meist kann er tun und lassen, was er will. Es ist eine Bullabü-Kindheit. Hermanns Freund Erich Rieverts hat seine Erinnerungen für seine Nachfahren aufgeschrieben.
Der Hauptspielplatz für uns Kinder war die Hauptstraße im Dorf, der Stich. Wir spielten hier Kegeln, Hinke-Pinke mit Murmeln, Löpern. Aber wir streiften auch viel übers Feld. Im Frühjahr suchten wir Eier von verschiedenen Vögeln, Kiebitz oder Krähen. Im Sommer bin ich viel in der Marsch gewesen und habe mit Stellnetzen Hechte gefangen. Da waren die Gräben noch gut mit Wasser gefüllt. Zum Baden gingen wir immer zum Dunsumer Deich. Natürlich barfuß, wie im Sommer üblich. Aber richtig gut schwimmen habe ich dabei nicht gelernt. Manchmal krochen wir durch ein kleines Loch im Kirchturm und sind dann auf brüchigen Leitern weiter nach oben, um junge Dohen zu holen, die dann gezähmt wurden. Wir haben auch so manchen Streich ausgeführt. Unsere Nachbarin Theodore Jappen hatte immer Erdbeeren in ihrem Garten. Es war ja nun ja was für Krischan und Lorenz, die sich schon mal welche holten durch ein Loch im Zaun. Theodore hat das wohl gemerkt und ein Schild angebracht, worauf stand Diebeseingang. Das Schild wurde dann von Krischan umgeändert in die besten Eingang.
Theodore hatte Humor. Von ihr werden wir später im Podcast noch hören. Sie ist eine wichtige Akteurin in der Föhrer Community in New York, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen. Das Leben Anfang des 20. Jahrhunderts auf Föhr ist in erster Linie von Landwirtschaft geprägt. Es gibt zwar bereits Fremdenverkehr, also Tourismus, aber die feinen Damen und Herren steigen in den Hotels und Logierhäusern mit Wasserklosetts ab, die es nur in der Inselhauptstadt Wiek gibt. Die ist nur 11 Kilometer entfernt und doch eine andere Welt. Dort flanieren Badegäste an der Strandpromenade. Als Dorfjunge aus Süderende kommt man hier eher selten hin. Manche Insulaner sogar nur einmal im Jahr, im Oktober zum Jahrmarkt. Zwar gehen alle Kinder auf Föhr zur Schule, das schon, doch zur Erntezeit heißt es arbeiten. Die Frauen haben ständig zu tun. Essen kochen, Vorräte für den Winter anlegen, pökeln, Wurst machen, einwecken und natürlich Wäsche kochen und mangeln. Zudem müssen die Tiere versorgt und gemolken werden. Die Männer ackern von Frühjahr bis Herbst auf dem Feld. In den warmen Monaten beginnt der Arbeitstag mit dem ersten Hahnenschrei und endet mit der untergehenden Sonne. Es sind lange Tage, wohingegen sich im Winter an den langen Abenden ausgeruht wird. Die Frauen, die alten Leute und die Kinder sitzen während der Dämmerung in der Stube zusammen, erledigen Handarbeiten und erzählen.
Das Haus der Familie Rickmers ist nach dem Pastorat das größte im Dorf. Jürgen Rickmers, Hermanns Großvater, war durch die Seefahrt zu Reichtum gekommen und hatte seinem Sohn Louis Hinne das Haus zur Hochzeit 1896 bauen lassen. Elektrisches Licht gibt es zwar noch nicht, aber ansonsten ist es recht modern. Hohe Decken, gleich mehrere Öfen und einen kleinen Keller gibt es.
Auch Louis Hinne fuhr zur See. Natürlich, zur Seefahrt gab es viele Jahrhunderte nur wenige Alternativen auf der Insel. Doch als im 20. Jahrhundert das Dampfschiff aufkreuzt, ist die große Zeit der Segler vorbei. Jetzt folgen viele Inselfriesen dem Trend ihrer Verwandten und Freunde und wandern in die USA aus. Genau wie Hermanns große Brüder, ein Großteil seiner Cousinen und Cousins, seine Onkel und selbst sein Vater Louis Hinne. Sie alle haben einige Jahre in New York gelebt.
Hermann aber faszinieren die Abenteuer der Seefahrer. Er hängt Bilder von Schiffen über seinem Bett auf. Sein Faible für die Seefahrt geht sogar so weit, dass er auf den Dachboden steigt und sich dort an der Seekiste seines berühmten Großvaters Jürgen Rickmers zu schaffen macht. Er ritzt seine Initialen mit einem Taschenmesser hinein.
Und genau diese Seekiste habe ich 2011 auf dem Dachboden im Rickmershaus in Süderende gefunden. Zwischen alten Möbeln, Spinnenweben, unter einer dicken Staubschicht. Auf der Kiste stand in schnörkeliger Schrift Jürgen Rickmers. Aber dass er mein Ururgroßvater war und wie es ihn über die Weltmeere gewirbelt hat, wusste ich zu der Zeit noch nicht. Ich war eher zufällig auf den Dachboden geklettert. Ich hatte Hilfe angeboten, als das Haus ausgeräumt werden sollte. Und im Endeffekt war die Kiste oder vor allem der Kisteninhalt für mich dann 2021 der Anstoß, einen Podcast über Jürgen Rickmers, meinen Ururgroßvater, also Hermanns Großvater, zu produzieren. Der Podcast heißt Jürgen Rickmers durch die Stürme des 19. Jahrhunderts. Aber jetzt wieder zurück zu Hermann.
Hermann hofft, dass sein Wunsch, Seemann zu werden, bei seinem strengen Vater auf Gehör stoßen würde. Louis Hinnes Wort ist Gesetz. Und das nicht nur in der Familie. Er ist Dorfvorsteher in Süderende und bekleidet so einige Ehrenämter. Er genießt ein gewisses Ansehen im Dorf. Natürlich weiß er auch, was für seine Jungs das Beste ist. Diese Erfahrung macht zuerst Hermanns älterer Bruder Joe, der eigentlich Bauer werden will. Doch nach Vater Louis Hinnes Vorstellung ist Bauer kein erstrebenswerter Beruf. Er hält es wohl für unter seiner Würde und hat für seinen Sohn bereits alles für seine Auswanderung arrangiert. Joe soll nach New Jersey, das ist gleich bei New York, zu seinem Onkel gehen, um dort im Deli zu arbeiten. Kurz darauf verlassen auch Hermanns andere Brüder Teddy und John die Insel Richtung New York.
Jetzt habt ihr Hermanns Geschichte und die seiner Brüder kennengelernt. Als junger Kerl will Hermann unbedingt Seemann werden, gegen den Willen seines herrischen Vaters. Ob sein Berufswunsch in Erfüllung geht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Jetzt blenden wir erstmal zu Inge rüber, nach New York, und erfahren, wie es dort so läuft. Die 1920er Jahre in New York, das sind die Roaring Twenties. Und die sind proud, loud, wild und weird, abgehoben und abgedreht. Es ist eine wilde Dekade, geprägt von schillernden Partys, Swingmusik im Big Band-Stil. Neue Tänze wie Charleston oder der Shimmy erobern die Dancefloors. Die Frauen tragen kurze Kleider mit aufgestickten Perlen und schwingenden Fransen. Daher auch der Name Flapper Girls. Sie sind selbstbewusst und emanzipiert. Seit Anfang der 20er Jahre dürfen Frauen in den USA wählen. Aber nur die Weißen. Es ist ein Jahrzehnt der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen. Der furchtbare Erste Weltkrieg ist vorbei. Die Amerikaner wollen Spaß, Konsum und Party. Die Wirtschaft floriert. Die USA sind jetzt das reichste Land der Welt. Die Menschen haben endlich wieder Dollars in der Tasche und geben sie mit vollen Händen aus. Viele investieren an der Börse und machen dabei satte Gewinne. Den neuen Wohlstand haben sie auch dem technologischen Fortschritt zu verdanken. Das elektrische Licht erhellt die Straßen rund um den Broadway, wo ein Theater nach dem anderen eröffnet, und die Billboards, die großen Werbetafeln, werfen ihre grellen Lichter auf die Straßen rund um den Times Square. Auch architektonisch geht es in Manhattan immer höher hinaus. 1930 wird das Chrysler Building fertiggestellt. Mit seiner glänzenden Art Deco-Spitze ist es 318 Meter hoch, das höchste Gebäude der Welt. Schon ein Jahr später folgt das Empire State Building, 381 Meter hoch plus Antenne. Aber nicht alles glitzert in diesen Tagen in New York. Der Alkohol fließt auf den Partys bald nicht mehr ganz so üppig. Die Regierung führt die Prohibition ein. Verkauf, Herstellung und Transport von alkoholischen Getränken ist jetzt gesetzlich verboten. So will man Laster wie Prostitution und Glücksspiel bekämpfen. Doch das Verbot führt zu einem sprunghaften Anstieg illegaler Bars, sogenannter Speakeasies, auf Deutsch Flüsterkneipen. Dort knallen die Korken, als gäbe es keinen Morgen.
und mittendrin meine Uhlmann. Wobei sie sich sicherlich noch nicht in Speakeasies rumgetrieben hat. Sie war ja noch ein Kind. Aber sie könnte locker einem Gangster wie Lucky Luciano über den Weg gelaufen sein. Die New Yorker Mafia hatte in diesen Zeiten jedenfalls Hochkonjunktur. Möglich wär's. Und auch die Friesen bildeten ihre eigene Mini-Mafia, wie ich gehört habe. Sie sollen während der Prohibition von ihren Führerfreunden mit Stoff versorgt worden sein. Angeblich wurden Führer-Krickentendosen mit doppeltem Boden verschickt. So wurde Alkohol nach New York geschmuggelt. Und wer in einem Führer-Deli in New York eine Dose mit dem Exportschlager kaufte, der bekam gleich seinen Schnaps dazu. Ob Inges Eltern in ihrem Deli diese speziellen Dosen angeboten haben? Wie der Alltag von Clara und Riewert als typische Führer-Deli-Betreiber damals aussieht, hat mir Robert Klei von der Fering-Stiftung erzählt.
Ja, die Männer standen im Grunde von 7 Uhr morgens bis abends um 10 im Laden und haben verkauft, solange war der Laden offen. Der musste sich auch rentieren. Häufig war das ja so, man war erstmal Clerk bei einem Bekannten oder beim Onkel oder so in New York und hat dann irgendwann die Möglichkeit bekommen, einen Laden übernehmen zu können, selber.
Ein Clerk? Das ist das englische Wort für Verkäufer. So nennt man damals die Leute, die an der Deli-Theke die Kunden bedienen.
Und die Frauen standen zu der Zeit dann eben hinten in der Küche und haben die Rezepte gekocht und das Essen gemacht, was eben vorne verkauft werden sollte. Also ich kenne auch Bilder, da sitzen die Kinder irgendwie in der Küche hinten auf irgendeinem Tresen und so. Und die Frauen stehen dann zu zweit, zu dritt dort und schneiden halt unzählige Kilo Kartoffeln, die dann eben verarbeitet werden können.
Frei haben die Angestellten selten. Immerhin ist ein Tag in der Woche für die Familie reserviert. Mutter Clara findet immer eine Freizeitbeschäftigung in New York. Inge erinnert sich daran.
Ja, und so, meine Mutter hat ja jeden Dienstag frei gehabt. Und meine Mutter ist mit uns Kindern dann immer irgendwo hin. Sie hatte dann auch eine Freundin von hier, die kam dann auch mit. Und meine Mutter wollte ja auch immer viel erleben. Wir sind immer zum Strand gewesen, zu Amusementparks. Mein Vater hatte jeden Montag frei vom Geschäft. Er hat sich mit anderen Männern getroffen, die von früher hier waren, Cousins und so in seinem Alter. Und die sind essen gegangen und was sie sonst noch gemacht haben, weiß ich nicht.
Der Kitt, der die Führer-Community zusammenhält, ist der Führer- und Amrumer Kranken- und Unterstützungsverein von New York und Umgegend. Und hier kommt unsere Süderenderin ins Spiel, der am Anfang dieses Kapitels von den Dorfjungs die Erdbeeren geklaut wurden. Ihr erinnert euch bestimmt an sie, Tedure Jappen. Auch sie hatte eine Zeit lang in New York gelebt und mit ihrem Mann den Jappen Brothers Saloon betrieben. Und das war nicht irgendeine Bar. Hier wurde 1884 der Führer- und Amrumer Kranken- und Unterstützungsverein gegründet. Wie es damals hieß, gegen Einsamkeit und Heimweh.
Ja, das ist im Saloon der Brüder Jappen in Brooklyn gegründet worden. Das waren eben Führer-Auswanderer. Und in diesem Saloon trafen sich die Führer-Männer auf ein Bierchen und haben dann eben Fering geschnackt. Ihr wisst ja, es gibt keine Krankenversicherung in New York oder in Amerika. Und da war eben die Idee, wir schließen uns zusammen und machen da eine eigene kleine Krankenversicherung. Jeder zahlt eben Geld ein und im Krankheitsfall kann dann solidarisch unterstützt werden.
Eigentlich kennen wir solche Vereine alle. Es gibt sie in jeder Stadt, mitgebracht von den Menschen, die dorthin ausgewandert sind. Sie erhalten sich ein Stück Heimat in der Fremde. New York war und ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Menschen aus aller Herren Ländern leben hier. Ich sage nur Chinatown, Little Italy oder Little Brazil. Es heißt, in New York City kann man mehr als 800 verschiedene Sprachen hören. Damit ist New York auch die Welthauptstadt der Sprachen. Und so ist es nur logisch, dass auch die Führer und Führerinnen ihr kleines Stückchen Heimat mit nach Big Apple brachten. Inmitten dieser so besonderen Stadt ist der Stadtteil Harlem auf seine Weise etwas ganz Besonderes. Hier lebt Inge mit ihrer Familie.
Nach drüben kam, da war Schwarze und Weiße waren ja nicht miteinander in ein Haus. Es waren drei Häuser in unserer Straße, da wohnten nur Weiße. und die anderen waren alle schwarz.
Ja, damals gab es noch die sogenannte Rassentrennung, wo gesetzlich die Segregation von weißen und schwarzen Menschen geregelt wurde. Dazu gehörte auch das Wohnen. Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Für Ulmam und ihre Familie ist das damals wahrscheinlich normal gewesen.
Damals sind in Harlem 80% der Bevölkerung schwarz. Afroamerikaner aus den Südstaaten kommen hierher, um dem Rassismus, dem Terror des Ku Klux Klans mit Hetze und Lynchmorden zu entkommen. Außerdem finden sie hier im Norden bessere Arbeitsmöglichkeiten. Man nennt diese Bewegung The Great Migration. Es ist die größte interne Migrationsbewegung in der Geschichte der USA. Ihr Ziel? Der Mittlere Westen, Kalifornien und der Nordosten, also die Gegend um New York. Harlem ist in den 1920er Jahren eine Keimzelle der Veränderung. Schätzungsweise 150.000 schwarze Menschen leben hier und entwickeln ein neues Bewusstsein. Daraus entsteht das, was man heute unter dem Begriff Harlem Renaissance kennt.
Eine wichtige Idee der Harlem Renaissance war es, bestimmten Vorstellungen, bestimmten Bildern der Darstellung schwarzer Menschen, afroamerikanischer Menschen in den USA etwas Selbstbestimmtes entgegenzusetzen.
Das ist Harald Kisidu, Musikwissenschaftler, Autor, Saxophonist. Harald hat lange Zeit in den USA gelebt und dort an der New Yorker Columbia University promoviert und unterrichtet.
Ja, die Harlem Renaissance ist eine Bewegung von afroamerikanischen KünstlerInnen, Intellektuellen über verschiedene künstlerische Disziplinen, Wissenschaft auch hinaus, mit dem Ziel, eine eigenständige afroamerikanische Kultur auszubilden.
Harald kenne ich übrigens aus Hamburg. Aus der Musikszene. Für diesen Podcast haben wir uns getroffen und über New York und den Sound geschnackt. Als ich 2008 zum ersten Mal in New York war, um die Orte zu besuchen, an denen meine Familie gewohnt hat, war ich baff. Als ich vom Deli meiner Urgroßeltern in Harlem an der nächsten Straßenecke rechts abbog, fiel mein Blick zwangsläufig auf ein riesiges gelbes Schild mit roten Lettern. Apollo Theater. Wow, dachte ich. Das ist ja wirklich nur ein Steinwurf entfernt. Das Apollo eröffnete 1928, nur ein Jahr nachdem Ulmam mit ihrer Familie hier ankam. Als Musiker ist mir das Apollo ein Begriff, natürlich. Und noch heute ist es eine der bekanntesten Bühnen der USA für schwarze Künstler und Künstlerinnen. Stars wie Billie Holiday, Sarah Vaughan starteten hier. Und später treten auch Größen wie Marvin Gaye, James Brown, die Jackson 5 und Diana Ross hier auf. Vor meinem inneren Auge sehe ich Uroma Clara, wie sie Billie Holiday oder Duke Ellington ein Sandwich über die Theke reicht und sagt, I wish you a good show tonight. Naja, theoretisch hätte es ja so sein können.
Während die letzten Gäste in den frühen Morgenstunden aus dem Apollo stolpern und von der aufgehenden Sonne geblendet werden, bereiten Inge und ihre Eltern im Deli bereits die ersten Salate und Sandwiches zu. Inge erkundet Harlem gemeinsam mit ihren Freundinnen. Sie streifen durch die Straßen, klettern über Mauern und Zäune in Hinterhöfe und entdecken den Stadtteil auf ihre Art. Make-up, mirror, lipstick in the road. Run out of the window, jump the fence and go.
Then one day I run into the gang of freaks. Und wir saßen dann immer Sonntagmorgen vor dem Geschäft von meinem Vater, wenn die Schwarzen vorbeikamen. Die waren ja so toll angezogen, diese Frauen. In Abendkleider und die glitzerten dann. Also das war richtig toll. Aber da war ja auch ein Haus auf unserer Straße. Ich dachte ja, das ist ja komisch, das sieht man nur, dass Männer da reingehen. Ich weiß nur, dass es ein Hurenhaus gewesen ist. Ach. Und da war immer, wir hatten einen Hinterhof und da war das Haus mit drin und wir haben immer so viel Schminke gefunden und so. Das ist ja von den Frauen gewesen. Ja. Ne? Ich fand das dann natürlich toll.
Interessant. Uhlmann hat als Kind also neben einem Bordell gewohnt. Das ist wirklich der krasse Gegenentwurf zu Hermanns Bullerbü-Kindheit auf Föhr.
Die meisten Menschen in Harlem leben ein recht bürgerliches Leben. Mit wilden Partys, Jazz und Mafia haben sie nichts zu tun. Doch es gibt sie, die dunklen Straßen. Wenige Häuserblocks nördlich vom friesischen Delhi, der Ketelsens entfernt, gibt es ein Etablissement, von dem Inge nicht ansatzweise ahnt, was sich dort abspielt. An der 142. Straße, Ecke Lenox Avenue, gibt es einen sagenumwobenen Nachtclub, der an Widersprüchlichkeit und Hang zur Illegalität kaum zu überbieten ist.
Harald Quesedo beschreibt, wie das damals war.
In dem Cotton Club war eine Villa aus den Südstaaten abgebildet, waren so Quartiere versklavter Menschen im Hintergrund zu sehen. Also auch der Name Cotton Club, ne, spielt ganz direkt auf die Sklaverei der Südstaaten an.
Im Cotton Club sind die Schwarzen für das Amüsement der Weißen zuständig. Sie servieren die Drinks. Die Tänzerinnen dürfen nicht älter als 21 und müssen mindestens 1,70 groß sein. Sie müssen zwar schwarz, aber möglichst hellhäutig sein. Auf der Bühne ausnahmslos schwarze Künstler und Künstlerinnen. Im Publikum nur Weiße. Schwarzen Menschen ist der Zutritt untersagt.
Die weiße High Society aus Midtown oder Downtown Manhattan lässt sich nach Harlem fahren, ganz in die Nähe von Ketelsens Deli. Aber nicht um Sandwiches zu kaufen, sondern um zu feiern. Und um sich ihre exotische Vorstellung von schwarzer Kultur präsentieren zu lassen. Dafür gibt es sogar einen Begriff, Slumming. So bezeichnet man es, wenn sich Menschen aus Neugier oder zur Unterhaltung in einer niedrigeren sozialen Schicht als der eigenen aufhalten. Man könnte auch Slum-Tourismus sagen.
Obwohl das schon damals maximal rassistisch ist, ist die Bühne im Cotton Club für viele Musiker zugleich das Sprungbrett zum Weltruhm.
Duke Ellington hat sozusagen seinen Durchbruch, seine Berühmtheit erlangt in der Zeit, als er im Cotton Club gespielt hat. Die Auftritte im Cotton Club wurden landesweit im Radio übertragen. Das heißt, Ellington wurde sowas, was wir heute als Celebrity bezeichnen würden.
Ja, und genau auf diesen Sound stand mein Opa Hermann Rickmers auch. Ich habe so einige Jazzplatten aus dieser Zeit in seiner Shellac-Plattensammlung gefunden. Bing Crosby, Louis Armstrong, Hot Five.
Dass weiße Geschäftsleute schwarze Musik und Kultur übernehmen und vermarkten und damit gute Gewinne einfahren, zeigt das Beispiel Cotton Club recht anschaulich. Um jedoch die großen Käuferschichten in den USA und Europa zu erreichen, waren einige Akteure geeigneter als andere. Benny Goodman ging als King of Swing und Paul Whiteman als King of Jazz in die Geschichte ein. Und Elvis ist der sogenannte King of Rock'n'Roll. Was alle drei gemeinsam haben? Sie sind weiß und sie bedienen sich der Sounds, die hauptsächlich schwarze Musiker kreiert haben.
Wow, das ist schon harter Tobak. Dabei fällt mir ein Song ein, den ich in meiner Jugend oft gehört habe. Fight the Power von Public Enemy, die übrigens auch aus New York kommen. In Fight the Power geht es übrigens nicht darum, den Staat zu bekämpfen, sondern um den Kampf gegen Machtmissbrauch.
Most of my heroes don't appear on no stamps. Sample a look back and you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check. Chuck D., Frontmann der Rap-Formation Public Enemy, stellte in dem Song ein für allemal klar, dass seine Helden nie auf Briefmarken erschienen. Und dass die offizielle Geschichte der letzten 400 Jahre nur aus weißen Männern besteht.
Yeah. Hip-Hop entstand übrigens in New York, und zwar in der Bronx. Und genau in dieses Viertel zieht Inges Familie in der nächsten und dritten Folge. Darin erfahrt ihr zudem, wie Inge den Stadtteil damals erlebt hat. Außerdem verbringen wir einen Sommer auf Föhr. Dort begegnen sich Inge und Hermann zum ersten Mal. Das war die zweite Folge von Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. Wenn ihr nicht auf die nächste Folge warten wollt, alle Folgen sind jetzt schon in der ARD Audiothek. Wenn ihr Anregungen und Feedback habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an bente@honigundgold.de. Föhr nach New York ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fering Stiftung von Föhr. Ich bin Bente Faust. Produktion Honig und Gold. Idee, Buch und Regie Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Projektleitung NDR Anna Barke und Volker Schulz. Redaktion NDR Helge Albrecht, Benedikt Stubendorf, Lina Martin und Katharina Marenholz. Projektleitung Fering Stiftung Robert Klei. Recherche Daniel Hauptmann, Bente Faust und Kreske Ingwersen. Fact-Checking Yves Müller und Ute Mark. Cover-Illustration Jana Alu. Aufgenommen im Off-Yard Tree Studio. Es sprachen Peter Bieringer, Jamie Watson und Björn Maas. Im Interview Robert Klei und Harald Kisiedo.